Moin Internet. Ihr hört Folge 198 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute Christina Kutscher. Hallo Christina.
Hallo.
So, die Rotation funktioniert immer noch hervorragend zwischen Wiebke und dir. Das finde ich sehr gut. So haben wir auch immer noch mal ein paar zusätzliche Perspektiven auch noch mal drin. Das ist doch sehr schön. Und es funktioniert sogar so gut, dass jetzt es möglich ist, dass wir einfach mal eine Woche früher aufnehmen als sonst. Weil wegen Urlaub und so. Ne? Mhm. Das heißt, du hattest ja quasi trotzdem genug Zeit, um dich vorzubereiten mit wilden Games, die du mitgebracht hast.
Hä, die sind gar nicht so wild. Und die Zeit haben ist was anderes, als die Zeit auch zu nutzen.
Das ist natürlich wahr, das stimmt. Aber ich habe vollstes Vertrauen, dass du die Zeit effizientestmöglich genutzt hast, um diese Spiele
mitzubringen. Ja, das habe ich auf jeden Fall.
Möchtest du dann einfach direkt schon mal einfach reinstarten in deine beiden Spiele? Oder in eins deiner beiden Spiele, besser gesagt.
Ja, ich starte mit einer Demo. Die gibt's gerade noch. Ist Teil der Future Games Show Summer Showcase. Die Demo gibt's aber schon eine Weile und das Spiel ist auch schon draußen. Und zwar ist es Black Jacket.
Aha.
Von Mipumi Games entwickelt und Sky Stones hat es veröffentlicht. Und Mipumi kennt man von The Lion Song, was ein Visual Novel Point-and-Click-Mix war, würde ich sagen. Aha. Bisschen mehr Point-and-Click. Oh, hier ist richtig viel los im Trailer gerade. So. und die haben jetzt halt Black Jacket gemacht, das so medium läuft, würde ich sagen. Also es haben jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Leute eine Rezension hinterlassen und die letzten Rezensionen sind auch ausgeglichen, also mixed. Und dazu komme ich dann gleich. Also erstmal, was ist es überhaupt? Black Jacket, so der Name sagt's schon, es hat was mit Blackjack zu tun.
Aha.
Und ich finde, es ist eine Mischung aus Balatro, Inscription, Slay the Spire und Card Shark. Erinnerst du dich an Card Shark noch? Das haben wir beide mal gespielt. Ich glaube, du hast es
dunkel.
Vorgestellt.
Sehr dunkel.
Da betrügst
Ach, ja.
du beim Kartenspielen.
Mhm.
Ich fand
ja, ja, ja,
es, also
ja.
irgendwie ist mir in Erinnerung geblieben, fand ich richtig gut irgendwie.
Mhm.
Genau, also es geht darum, dass du dir ein Deck aufbaust und dich dann mit Blackjack durch die Hölle spielst.
Aha.
Also das Intro ist extrem so Dark Souls-y. Du siehst halt ein Bild, wo sich so ein bisschen ganz langsam was bewegt und dann so eine Stimme, die sehr erhaben irgendwas erzählt, was nicht so viel Sinn ergibt.
Aha.
In diesem Fall bist du gestorben und wie alle Seelen bist du irgendwie auf dem Weg in die Unterwelt, kannst aber dem Fährmann, dem du ja eigentlich in der griechischen Mythologie und auch in anderen Geld gibst, damit er dich über den Fluss führt in die Unterwelt, den kannst du quasi bestechen, damit er dich wieder zurück ins Leben bringt. Das willst du natürlich machen. Warum, verstehe ich nicht ganz. Also schon, aber irgendwie auch nicht. Und dann bist du quasi, also erstmal hast du so ein kleines Tutorial, wo dir eine Person, die dir verdächtig nett gesinnt ist, die ist mega sus, die ist freundlich zu dir und sagt, hey, wenn was ist, ich bin immer für dich da. Hier, ich helfe dir, ich lass dich jetzt gewinnen, damit du das Spiel verstehst. Wir kennen uns schon, du erinnerst dich nicht an mich, aber das ist okay. Dieser Person kann man nicht vertrauen.
Obviously, ja.
So. Und dann hast du halt das Intro, lernst, wie Blackjack funktioniert und wie halt das in diesem Spiel funktioniert. Du ziehst halt abwechselnd Karten, du und der Gegner. Musst so nah wie möglich an 21 kommen. Wenn du drüber bist, hast du automatisch verloren und wer halt am nächsten ist oder die 21 hat, gewinnt. Wobei, wenn beide 21 haben, zählt die höhere Karte, die jemand hat, also die höchste. Und ein Blackjack ist, wenn du quasi eine Bildkarte und ein Ass hast, also mit nur zwei Karten auf 21 kommst. Ja, dann spielst du da die Runde und gewinnst und dann kommt man quasi in das erste Level, was genauso aussieht wie in Slay the Spire, nur dass es nicht vertikal, sondern so horizontal, diagonal verläuft. Du kannst dir dann einen Pfad aussuchen. Und wenn du einen wählst, sind halt direkt mehrere Möglichkeiten ausgegraut. Also die schließen sich gegenseitig aus. Und am Ende gibt es einen Boss. Und dazwischen halt Kartenspiele, die du spielst, Geschäfte, wo du dir Booster-Packs kaufen kannst oder einfach direkt Karten mit besonderen Fähigkeiten. Und dann gibt es noch Felder, wo du einfach dann Karten geschenkt bekommst. Also sehr Slay the Spire-y. So, und am Ende gibt es dann einen Boss, der genau wie in Balatro und so weiter halt einen Malus hat. Und in diesem Fall, im ersten Level, ist es der Malus, du hast einen Ärmel, wo du, wenn du eine Karte gezogen hast, die aber nicht legen willst, kannst du sie in deinen Ärmel tun und zu einem späteren Zeitpunkt hinlegen, wenn es dir besser passt. In diesem Fall wird nach jeder Runde der Ärmel automatisch erschöpft, also gelöscht und die Karte ist weg. Man kann da ganz gut drumherum arbeiten. Und du hast, um möglichst nah an den Blackjack zu kommen, hast du 5 Kartenplätze frei. Die letzten 2 müssen aber bezahlt werden. Und man zieht dann eben Karten vom Stapel, guckt, will man sie hinlegen, wo will man sie hinlegen. Denn manche Plätze haben besondere Fähigkeiten, die dann aktiviert werden, wenn du eine Karte dort ablegst. Zum Beispiel, dass du in deinen eigenen Stapel gucken kannst oder in den des Gegners. Und dann kannst du die Karten, die du siehst, arrangieren. Entweder auf den Stapel legen oder unter ihn. Du kannst eine zusätzliche Karte auf die Karte legen, die da schon liegt und quasi den Wert auf diesem Platz erhöhen damit. Du kannst deinem Gegner eine zusätzliche Münze abluchsen, die er in den Pott werfen muss, oder du kannst die Karte mit so einem kleinen Knick markieren, dass sie, wenn sie das nächste Mal auf deinem Stapel auftaucht, du eigentlich schon weißt, was es ist und du musst sie nicht ziehen und bist dann gegebenenfalls drüber, sondern du weißt einfach, okay, da habe ich jetzt irgendwie einen König markiert und ich bin jetzt schon bei 18 oder 14, lasse ich ihn lieber liegen. Man hat zu Beginn 8 Münzen und dann musst du halt den Blind bezahlen. Also jeder bezahlt zu Beginn 2 Münzen. Die kommen in den, ich sag mal, in den Pott. Und alles, was du während dieser Partie ausgibst für eben diese zusätzlichen Karten oder die anderen Effekte, kommt da auch rein. Und wer diese Partie gewinnt, bekommt sein Geld zurück, das er investiert hat. Und der Rest geht in so einen Topf, der ja auch Pott heißt. Das ist ein bisschen komisch zu erklären. So, und von da aus spielt man dann einfach weiter. Und wer am Ende einer Partie 0 Münzen hat, verliert. Verliert alles, es ist komplett Game Over. Wenn uns das passiert, ist das Spiel vorbei. Wenn wir gewinnen, bekommen wir all das Geld, was in diesem Topf war, in den die Verlierermünzen gepackt wurden. Spannend fand ich, dass die Karten noch miteinander interagieren können. Also ich habe zum Beispiel einen Bube neben eine Dame gelegt. Ich glaube, es war beides Herz. Und dann hat der Bube die Dame getötet. Der hat sie einfach so ermordet. Und das Gute war, dass der Bube danach rot war, so voller Blut. Das heißt, ich konnte ihn erkennen. Und die Dame war so zweigeteilt. Das heißt, auch wenn sie verdeckt auf dem Stapel lag, konnte ich sie erkennen, weil sie ja schon zweigeteilt war und es meine einzige entzweigeteilte Karte war. Und sie hat dann dauerhaft eine Fähigkeit dazu bekommen. Diese Fähigkeiten, es funktioniert auch genauso wie in Slay the Spire. Du hoverst mit der Maus drüber und dann wird dir erklärt, was es ist. Es gibt sowas wie Leere und Flüstern. Alles sehr tot gecodet, logischerweise. Und ein bisschen Matsch. Also ich glaube aber, man kommt da schnell rein. Aber es sind halt viele Begriffe, die man erst lernen muss. Da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass so Spiele halt für ihre Story, für ihr Setting passende Begriffe wählen, für Konzepte, die es schon gibt. Ja. Und das ist hier halt ähnlich. Ich finde, es gibt erstaunlich viel Raum für Strategie. Wenn du einen Boss besiegst, kommst du auch nochmal in Geschäft und kannst da dann was Spezielles kaufen von dieser Bossmünze quasi. Zum Beispiel, dass automatisch eine Karte in deinem Ärmel ist, wenn du ein Spiel startest, quasi das sprichwörtliche Ass im Ärmel. Genau, dass man da dann nochmal neue übergeordnete Fähigkeiten dazu bekommt, die nicht an Karten geknüpft sind, sondern einfach generell für dir zur Verfügung stehen. Mhm. Und ich fand, man hat schon erahnt in der Demo, dass es da viel Raum für Strategie gibt, mehr als ich dachte. Aber da knüpft dann die Kritik an, aus den Steam-Rezensionen, dass es einfach wahnsinnig viel RNG sei. Also vom Zufall, Glück abhängig. Und das fand ich war bei Inscription der Fall. Da hat es irgendwie keinen gestört oder wenige. Mhm. Und hier, ich will jetzt kein Arsch sein, ne? Aber es ist ein Skill-Issue. Du kannst ja Karten zählen. Klar. Du darfst halt, also sogar die Farbe steht hinten drauf, ob es Kreuz, Pik, Karo oder Herz ist. Es steht ja hinten drauf. Mhm. Dann kannst du Karten knicken, dann haben die vielleicht Blut oder sind zweigeteilt oder haben nochmal irgendwas anderes. Und wenn du dein Deck nicht vollmüllst, was ja bei Slay the Spire auch quasi der Weg zum Sieg ist, dann weißt du doch, welche Karten du hast. Dann zählst du einfach ein bisschen mit. Du musst ja nicht mal, du kannst ja auch einfach nur 10, 9, 10 und die Bildkarten mitzählen. Mhm. Und der Kleinscheiß, der ist ja selten dafür verantwortlich, dass du drüber gehst. Es sei denn, du ziehst bei 20 noch eine Karte, was wieder Skill-Issue wäre.
Ja.
Und du musst halt so ein bisschen mitdenken einfach. Und genau das ist ja das Ding bei ganz vielen Kartenspielen. Bei Skat oder Doppelkopf. Wenn du da nicht auf dem Schirm hast, was schon lag, und du kannst es ja nicht noch nachgucken währenddessen. Ja, tough luck einfach. Also so funktionieren diese Spiele ja. Und das fand ich hier irgendwie gut. Das war nochmal so ein neues Herausforderungslevel, weil habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe einfach so auf gut Glück. Bin trotzdem relativ weit gekommen. Ja. Jetzt habe ich mich aber gefragt, würde ich mir die Vollversion kaufen? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Und der Grund ist, also ich finde die Idee und die Umsetzung, was zumindest aus der Demo erkennbar ist, sehr gut. Und es hat mir Spaß gemacht. Aber irgendwie habe ich trotzdem keine Lust, es weiterzuspielen. Und ich habe mich gefragt, ist der Markt übersättigt? Bin ich übersättigt? Habe ich jetzt einfach genug Karten-Roguelites gespielt in letzter Zeit? Das hat ja schon vor Jahren angefangen. Also sowas wie Karchak und Inscription oder selbst Balatros, Slay the Spire, die sind ja alle uralt. So. Mhm. Und das hier jetzt nochmal mit Blackjack ist natürlich ein anderes Kartenspiel so, aber ich bin eigentlich immer pro Kartenspiel. Ich finde Solitär sehr gut, weil ich spiele unfassbar viel Rommé so. Mhm. Eigentlich mag ich das. Irgendwie hat es mich dann doch nicht gecatcht. So als ja, Computerspiel, Kartenspiel. Mhm. Und ich glaube, das geht einigen so. Wie gesagt, es gab jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Rezensionen dazu.
Wobei, das sind die Demo-Rezensionen, habe ich gerade gesehen. Bei der Vollversion gibt es schon knapp 1000 Rezensionen.
Ah, siehste.
Ja, die sind auch sehr positiv. So.
Jetzt lass mich nochmal hier gucken.
Ja, aber während du guckst.
Ja, sehr positiv. Ja.
Ich finde das auch sehr spannend, einfach dieses Thema, was du ja schon meintest, ob man da irgendwie jetzt übersättigt ist, weil, naja, wie du sagtest, es gibt Kartenspiele allein, Karten-Deckbuilding, Roguelites, noch und nöcher. So, in den verschiedensten Variationen von irgendwie ganz neu ausgedacht bis hin zu sowas eben wie Blackjacket oder Balatro, wo einfach dann bestehende Spiele umgemodelt werden.
Ja.
Genauso wie mit anderen, also andere Gesellschaftsspiele, so, keine Ahnung, du hast das, ich hatte den Namen schon vergessen, das Schach-Roguelite-Ding vorgestellt,
Tabulo. Zum
Beispiel. Tabulo. Mhm. Genau. Und ich finde auch irgendwie, also ich glaube, dass viele EntwicklerInnen einfach dem Balatro-Hype hinterherrennen wollen.
Ja.
So, diesem totalen Breakout-Spiel, was aber ja, wie man ja eigentlich weiß, das ist so one in a million, ne? Dass dann so ein Spiel so erfolgreich wird. Aber alle sagen natürlich, okay, wir machen jetzt irgendwie so ein klassisches Gesellschaftsspiel und machen da irgendwie eine Roguelite-Mechanik rein. So, und das kann funktionieren, aber. Also aus meiner Warte gehen da viele Leute mit den falschen Erwartungen ran, dass sie da den Balatro-Erfolg reproduzieren können. Das ist was anderes, wenn man sagt, man macht einen Deckbuilder, So, da gibt es auch sehr viele von, aber da gibt es ja auch viele, die irgendwie eine eigene Mechanik haben, eine eigene Idee dahinter. Aber gerade dieses, wir machen jetzt Blackjack als Roguelite, wir machen jetzt Poker als Roguelite, wir machen Schach als Roguelite. So, das ist irgendwann ist es so, ja, also weiß ich nicht, ob das so viel hergibt, einfach diese Nische.
Ja, und wenn, dann fehlt einfach der Frame dazu, also so der Rahmen, in dem das stattfindet. Hier wird es ja angedeutet, dass du auch die Geschichten der Bosse lernst. Was sind das für Leute, gegen die du da spielst? Warum hängen die so an ihrer Münze? Was passiert da eigentlich? Aber das fand ich jetzt... Es war noch vielleicht einfach nicht gut genug geteasert, vielleicht zu wenig geteasert, aber es hat mich jetzt einfach noch nicht so interessiert. Und letztes Jahr, glaube ich, war ich bei der Amaze und da gab es eine Demo zu einem Mau Mau-Verschnitt. Aber da ging es, diese Lampe ist, glaube ich, kaputt, jetzt ist auch egal, ist ja noch hell draußen.
Das stimmt,
also,
ja.
Aber da ging es nicht nur um Mau Mau, sondern die Idee war, du bist in einer Kneipe und spielst mit den Leuten da Karten, um mehr über die Person zu erfahren, die du suchst. Und eigentlich geht es um Alkoholmissbrauch in ländlichen Gegenden in Tschechien.
Aha.
Und das ist doch viel spannender, wenn du quasi, ja, Karten spielst, aber es geht eigentlich noch um was anderes. Es gibt so eine Geschichte dazu.
Hm.
Und Card Shark hatte das irgendwie, Inscription hatte das ja auf jeden Fall, weißt du, dass einfach noch mehr dranhängt. Hier bin ich da jetzt irgendwie reingeworfen und soll dann um meine Seele spielen, um mein Leben, aber das bedeutet mir ja nichts. Ich weiß ja nicht, wer ich da sein soll. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Das hängt irgendwie nicht so viel dran. Ich weiß nicht, dass die Konsequenzen schlimm sind. Also was ist denn, wenn ich einfach jetzt so den Weg durch die Unterwelt weitergehe? Ist das nicht vielleicht spannender, als irgendwie jetzt mit hier den Leuten Blackjack zu spielen? Und das ist, glaube ich, ja, für mich zumindest ist das etwas, was hier fehlt. Aber das Spiel an sich funktioniert ja ganz gut. Also das Blackjack-Spiel im Spiel. Oh Gott. Und das macht, ich glaube, das könnte mehr Leuten Spaß machen. Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen underrated. Also auch so 1000 Rezensionen. Oder sind das wieder nur die Deutschen?
Steam ist einfach so komisch, was diese Rezensionen angeht. Teilweise, wenn man in die Übersicht geht und dann irgendwie alle Sprachen auswählt, zeigt ja irgendwie eine andere Anzahl, als wenn man woanders alle Sprachen. Also es ist so, ja, Steam Reviews, das sus, einfach komplett sus. Diese ganzen Reviews. Ja.
Naja, so um die 1000, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Glaube ich verdient, aber einfach nicht mein Cup of Tea vielleicht.
Fair.
Ich will mal gucken, wie viel Lion Song. Das war jetzt irgendwie nicht erfolgreicher, aber es ist auch schon 10 Jahre alt jetzt, meine Güte.
Ja. Naja, vielleicht wird es ja dein Cup of Tea, wenn dann Schafkopf Roguelite kommt.
Was ist Schafkopf? Ist es Doppelkopf?
Doppelkopf, ja. Nee, Schafkopf? Doch. Nee. Moment. Schafkopf und Doppelkopf, sind das unterschiedliche Sachen?
Ist Schafkopf Doppelkopf.
Ah, es gibt einen Unterschied, ja.
Ja.
Schafkopf ist ein Partnerspiel. Okay.
Ja, Doppelkopf
Schafkopf
doch auch.
Deutsches Schafkopf, bayerisches Schafkopf. Okay, das geht ein bisschen zu weit, glaube ich. Dann, okay, deswegen kennst du wahrscheinlich Schafkopf nicht, weil das eben eher süddeutsch ist.
Ja, siehst du, ich kenne Doppelkopf, was du mit 4 Leuten spielst und immer 2 spielen quasi zusammen. Oder mit 4, ja.
Ja.
Und Skat halt mit 3, wo, ja.
Ja. Also das wäre dann quasi ja, das wäre aber ja ideal dann für so einen Koop-Roguelite-Deckbuilder.
Ja.
Na, wenn man dann in Teams quasi spielt. So.
Ja. Macht mich jetzt schon wütend, wenn Leute auch da dann nicht mitzählen und einfach irgendwas hinlegen und dann.
Oder wenn sie einfach aus dem Spiel gehen, Rage quitten.
Ja.
Ja.
Da sind wir auch wieder beim Thema Skill-Issue.
Skill-Issue,
da schließt sich der Kreis, ja.
Ja, Skill-Issue ist sowieso auch ein gutes Thema bei einem meiner Spiele, das ich mitgebracht habe. Eigentlich bei beiden, aber bei einem noch mehr. Und zwar das Spiel, das deutlich mehr als 1000 Steam-Rezensionen hat.
Oh,
und zwar,
ja,
kann man es schon ahnen, es ist nämlich das Gothic 1 Remake. So, natürlich müssen wir bei solchen Spielen uns immer die Frage stellen, ist das noch Indie? Die Antwort ist A, egal. Die Antwort ist B, ja. Nein, ist es nicht. Also es ist natürlich, es steckt ein großer Publisher dahinter, THQ Nordic. Es wurde entwickelt von einem spanischen Entwicklerteam namens Alchemia Interactive und ist ein Remake von, naja, dem deutschen Computerrollenspiel überhaupt, würde ich sagen. 2001 erschienen, damals schon irgendwie bahnbrechend gewesen, was so Open World angeht, vor allem lebendige Open World, das dann irgendwie, also rückblickend total putzig eigentlich, dass man denkt, okay, diese Charaktere setzen sich irgendwie auf eine Bank, braten irgendwas in der Pfanne, unterhalten sich miteinander und das war dann sozusagen das, der absolute Meilenstein, dass Charaktere ein Eigenleben haben und einen eigenen Tagesablauf haben und auch mal ins Bett gehen und schlafen und so. Ne? Und das hat Gothic, also vielen größeren Rollenspielen aus irgendwie aus dem asiatischen Raum oder aus den USA also vorausgehabt, sag ich mal, diesen Tagesablauf, dieses Ding, einfach so eine kleine Open World zu haben, kompakt, aber dafür dann halt sehr atmosphärisch dicht. So, und jetzt gibt's eben 25 Jahre später das Remake, nicht mehr von Piranha Bytes, die gibt's mittlerweile ja nicht mehr.
Ach ja.
Genau, dass die beiden Hauptköpfe hinter Piranha Bytes, die Punkratzens, haben ja quasi ein eigenes Spiel veröffentlicht, Kralon, das ja nicht so gut angekommen ist, auch wieder so ein bisschen überambitioniert und genau, aber das soll auch gar nicht Thema sein, sondern wir sprechen über das Gothic Remake und zuerst gab es 2019 auch so einen Playable Teaser von diesem Remake und der ist bei den Fans damals so richtig durchgefallen. Also der ist so richtig, die Steam-Rezensionen spiegeln das nicht so wider, aber so in Fanforen war das so, okay, das ist nicht Gothic, das ist irgendwie irgendwas komplett Neues. So. Und weil das halt nur so ein Vertical Slice war damals, hat das Team gesagt, okay, wir bauen das komplett neu auf. Wir scrappen alle Ideen, die wir da hatten in diesem Teaser und wir machen komplett neu. Wir machen wirklich so, orientieren uns am Original, an der Atmosphäre von damals, an den Ideen. Und das ist richtig geil geworden, muss man einfach mal sagen. So, also für alle, die Gothic nicht kennen, vielleicht nochmal einen kurzen Abriss. Man spielt dort einen namenlosen Helden, den man auch nicht benennen kann. Der ist ein Schräfling, der wird in die Barriere geworfen. Die Barriere ist, naja, so ein magisches Freiluftgefängnis rund um so ein Minental auf der Insel Korinis und dort wird eben magisches Erz abgebaut, das König Robert II. Für seinen Krieg gegen die Orks braucht, weil Waffen aus diesem magischen Erz sind OP, sind legendär, zerbrechen nicht, sind hervorragend geeignet, um ja jede Menge Orks damit über den Jordan zu schicken. Genau, und deswegen ist dieses Minental auch so wichtig. Und ja, da gab es dann eine Revolte in diesem Minental. Und dort wurden dann im alten Lager, was ein bisschen die Hauptsiedlung ist, so eine kleine Festung mit so einer Burg auch, dort wurden dann die Wachen überwältigt und haben dann eben die Sträflinge die Kontrolle übernommen und dann eben angefangen, mit dem König zu dealen. Sie schicken Erz raus und dafür bekommen sie halt alle möglichen Sachen, die sie nicht in der Barriere bekommen. So, und genau. Die unterste Kaste, in Anführungsstrichen, da sind eben die Butler, die schürfen das Erz, dann gibt es noch irgendwie die Gardisten, die das Ganze bewachen, die Erzbarone, die Oberchefs, sage ich mal. Und dann gibt es noch das neue Lager, wo Banditen und Söldner und Wassermagier rumrennen und die wollen einen riesengroßen Erzhaufen sprengen, die schürfen auch selber, damit eben um die Barriere eben zu zerstören. Und im Sumpflager wird ordentlich Sumpfkraut angebaut, also ja, gekifft. Und da spirituelle Erleuchtung gesucht und die sehen den sogenannten Schläfer als so eine mysteriöse Figur, die im Endeffekt dafür sorgt, dass sie aus der Barriere befreit werden. So. Am Anfang interessiert das mich noch gar nicht so wirklich, weil ich werde reingeschmissen, werde erstmal verprügelt von einem Gardisten des alten Lagers. Und dann ja, werden diese Gardisten sozusagen von Diego verscheucht. Diego ist ein Mitglied der Schatten. Das sind so ein bisschen die, ja, auch so ein bisschen die Spione, Diebe, Informationsbeschaffer im alten Lager. Und Diego sagt so, hier, pass auf, herzlich willkommen im Minental, pass auf, wo du hinläufst, weil an jeder Ecke kannst du im Endeffekt, ja, wartet der Tod, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn du schlau bist, sagt er, schließ dich dem alten Lager an, einfach die Straße runter und dann kommst du da an. Aber ich kann natürlich dich nicht dazu zwingen. Ja, also guck mal, was du so machst. So. Und man stellt relativ schnell fest, dass das Minental halt, wie gesagt, wirklich ein extrem lebensfeindlicher Ort ist. Du wirst halt wirklich an jeder Ecke am Anfang von Maulwurfsratten oder so Blutfliegen oder Scavengern, das sind eigentlich alles so, ja, ich würde sagen, so normale Tiere, einfach so mit dem Vergrößerungsglas vergrößert, sage ich mal. Mhm. Also Scavengers sind so ein bisschen wie übergroße Hühner, so ein bisschen. Genau, Maulwurfsratten, ja, halt große Ratten irgendwie, Blutfliegen auch. Und am Anfang, selbst wenn du irgendwo so ein rostiges Schwert findest, du wirst am Anfang, wenn du nicht saumäßig aufpasst, gegen eine Maulwurfsratte ins Gras beißen. So, also Gothic ist wirklich, du kannst eben nicht, die Gegner leveln nicht mit, du kannst nicht einfach irgendwo in ein Gebiet laufen und sagen, okay, ich spiele jetzt hier den großen Helden, sondern du musst erstmal wirklich gucken, ja, wie du überlebst. So, und der Weg zu überleben ist natürlich, sich einem der Lager anzuschließen und dann auch die Geschichte deutlich voranzutreiben. So, und genau, also ich meine, letzten Endes geht es darum, du möchtest aus der Barriere wieder ausbrechen, du möchtest da wieder raus und das ist so ein bisschen das Oberthema, aber du wirst dann natürlich wie das halt so ist, bei Spielen in so ein größeres Ding mit reingezogen. Einfach, dass dann irgendwie alle Lager betrifft und genau. Und das Erste, was einem so auffällt, finde ich, bei dem Gothic Remake, ist, dass es einfach extrem gut aussieht. So, es ist halt in der, du hast gerade die Augenbrauen gehoben. War das Zustimmung oder?
Das war Zustimmung, ja. Ich habe letztens zufällig so einen Livestream gesehen von jemandem, der das Original Gothic gespielt hat. Und selbst das sah irgendwie immer noch richtig gut aus, aber man hat ihm einfach so heftig das Alter angesehen. Und das hier ist einfach nicht vergleichbar damit. Ja.
Das ist einfach wirklich Next Level so, ne? Es ist halt irgendwie Unreal Engine 5 steckt dahinter. Und es ist halt, also keine Ahnung, es ist halt schon, es wird einfach dadurch, finde ich, noch atmosphärischer, weil du hast halt zum Beispiel halt, naja, über so einem See zum Beispiel fliegen so Libellen hin und her. Das sind halt so, ja, so Overlay-Effekte. Also keine, du kannst die Libellen irgendwie nicht, weiß ich nicht, angreifen oder so. Das sind einfach nur so grafische Effekte halt, ne? Oder im Wald fallen irgendwie so Blätter runter und Vögel fliegen da von links nach rechts und das ist schon sehr, sehr atmosphärisch dicht. Ich muss sagen, ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Probleme, mich zu orientieren, so, weil ich habe die Gothic 1, weiß ich nicht, 10-mal gespielt oder so, aber wie du ja sagtest, ne? Also Gothic 1 hat auch schon irgendwie so einen sehr eigenen coolen visuellen Stil gehabt, aber dadurch, dass einfach nicht so viel nicht so viel Bäume und Sträucher und sowas waren, hattest du einfach einen besseren Überblick. So, also du konntest quasi direkt sehen, okay, dort da hinten ist irgendwie das Lager, das sieht man schon so aus der Ferne und jetzt sind halt überall wirklich sprichwörtlich so Bäume vor denen, also man sieht den Wald manchmal vor lauter Bäumen nicht so ungefähr, ne? Also weil wirklich alles voll mit irgendwie Bäumen und Sträuchern und irgendwie, ja, das ist so ein bisschen so das der Gegenpol zu der Atmosphäre, sage ich mal. Das natürlich da auch ein bisschen Overload teilweise ist visueller, aber trotzdem wirklich sehr, sehr, sehr hübsch. So, du hast teilweise auch die Originalsprecher mit dabei, der Held ist wieder dabei. Christian Wewerka, auch wenn er ganz anders klingt als früher, finde ich. Du hast Xardas wieder dabei, Bodo Henkel, der OG, Gothic-Erzähler ja quasi auch. Und noch so ein paar andere Rollen gibt's auch wieder, sind auch wieder mit dabei. Was halt so auf der zweiten Ebene direkt auffällt, ist, dass noch so ein paar modernere Sachen eingebaut wurden. Zum Beispiel, du hast jetzt deutlich tiefer gehendes Crafting. Also du kannst zig unterschiedliche Waffen bauen und musst dann dafür natürlich irgendwie Komponenten sammeln und das irgendwie zusammenbauen an der Schmiede. Du kannst jetzt auch Schriftrollen selber erstellen. Solche Sachen zum Beispiel. Du kannst lernen, wie man auf Scavengern reitet, dass du ein bisschen schneller vorankommst. So. Du kannst deine Rüstungen, früher musstest du quasi leichte Rüstung, Mittelrüstung, schwere Rüstung von deiner jeweiligen Gilde, also als Banditen, Söldner, Schatten, Gardisten, eben kaufen. Und jetzt kannst du diese Rüstung so ein bisschen, du kannst die Arme, die Beine und den Körper einzeln upgraden. Und es gibt 6 verschiedene Looks. Und das finde ich richtig geil, weil endlich hat Gothic auch Fashion jetzt. Also also natürlich haben die unterschiedliche Werte, die Rüstung, aber trotzdem kann man ja das fashionmäßig aufbauen. So, ne?
Ja.
man sagt, man möchte irgendwie als Bandit lieber so ein Tuch vom Mund haben oder irgendwie lieber so eine Plattenrüstung und so. Das ist schon, finde ich schon sehr gut. Und auch so die Story hat so ein bisschen mehr Zug drin, finde ich. Also so ein paar, wo manche so Questübergänge so ein bisschen ruckelig waren, wurde jetzt irgendwie mehr Zug reingebracht, gibt auch mehr Zwischensequenzen. Und was ich da spannend fand, Side Note, einer der Leadwriter, oder ich glaube der Leadwriter für das Remake war Nicolas Lietzau, und der hat unter anderem als Leadwriter bei Enderal mitgewirkt. Und Enderal ist eine Skyrim Total Conversion, über die wir damals bei Superlevel noch 2021 geschrieben haben. So, und zwar, der Titel war, glaube ich, so, dass das neue Skyrim ist eine Mod oder so.
Mhm.
Das war, glaube ich, der Titel. Genau, kann man im debuff.de-Archiv nämlich auch nachlesen, wenn man Zahlenmitglied ist, diesen Artikel. Genau, und der ist eben auch Leadwriter bei dem Remake jetzt gewesen und fand ich ganz cool, dass er jetzt, oder ganz interessant, als eben die neue, so eine neue Generation ihren Input in Gothic reingibt. So. Und nicht nur diese ganzen alten Leute, sag ich mal. So. Und ja, also man könnte, glaube ich, noch relativ, also deutlich viel mehr über dieses Remake erzählen, so, aber generell kann man, glaube ich, einfach sagen, es hat so auf jeden Fall. Die Atmo von damals fängt super gut ein. Es hat irgendwie teilweise 1:1 so Dialoge und so. Also die Atmosphäre ist irgendwie da. Optisch ist es richtig cool. Es hat sich herausgestellt, dass anscheinend auch ein großer Teil der Gothic-Community leider ziemliche Trottel sind, die dem Spiel irgendwie Wokeness vorwerfen, weil irgendwo in einem Trailer sie mal irgendwas gemeint, also sie meinen irgendwas gesehen zu haben, dass irgendwie Männer Kleider tragen oder sowas. Und denke ich mir nur so.
Gottes Willen.
Also wenn das irgendwie also ich weiß nicht, ob die schon mal dieses Spiel gespielt haben und dann zum Beispiel im Sumpflager waren, wo halt einfach die Gurus Roben tragen, das ist halt einfach so. Und Roben, also ne, keine Ahnung, also es ist wirklich.
Ja, also, aber.
Also am besten gar nicht in die Steam-Community reingucken, also nicht in Rezensionen, sondern in die Community so, da ist schon wirklich.
Ich reg mich gerne auf über Gamer.
Ja, da ist schon direkt wieder, weiß ich nicht, der Bodensatz sozusagen versammelt sich da tatsächlich.
Get alive, ey.
So. Und was ich auch spannend fand, die meisten Rezensionen von diesem Spiel, sind ja, glaube ich, über 5000 mittlerweile, kommen aus Russland. So. Und das zeigt halt auch wieder so ein bisschen, ich glaube, so 1500, 1600 kommen aus Russland. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass Gothic, das ja so ein bisschen Eurojank-Aushängeschild war aus Deutschland, auch immer noch in Osteuropa sehr groß ist, so Russland und Polen. Und auch hier ein Debuff-Text von Lena Maximilian Sies zu Exoplanet, einem Eurojank-Rollenspiel eben auch so in Gothic-Tradition. Und das gibt's auch auf debuff.de zu lesen, tatsächlich. So, also, ja, also ich wäre sehr traurig gewesen, wenn dieses Remake nicht gut geworden wäre, weil Gothic hat mich so ein bisschen zum Schreiben über Spiele auch gebracht, damals bei so einem Foren. Rollenspiel und die Connections, die ich da geknüpft habe. Shoutout World of Gothic. Genau. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel geworden ist. Aber fairerweise muss man, glaube ich, auch sagen, also wenn man damals nicht Gothic gespielt hat, ist es schwieriger reinzukommen, weil es halt immer noch so ein bisschen, es ist halt ein bisschen sperrig so. Und es ist ein bisschen janky und ja, es ist schon eher so der Nostalgiehammer, sage ich mal. Also viele neue Fans wird man damit, glaube ich, nicht gewinnen können. Aber ja, ich bin trotzdem froh, dass es dieses Spiel gibt und dass es erfolgreich den Weg in die Moderne, ja, geschafft hat.
Mhm. So. Ja, da schließe ich mich an. Ich habe damals nur Gothic 3 gespielt.
Das schlechteste Gothic leider.
Ja. Ich hab's auch, es kam 2009, glaube ich, raus. Ich habe das 2009, 10 irgendwie so gespielt.
Mhm.
Auf dem Familienrechner damals noch.
Mhm.
Ich weiß noch, es hat ewig lange gebraucht, um zu laden. Und dann stand da einfach so diese riesige 3 auf meinem Desktop. Und ja, bin ich 10 Minuten weggegangen oder so, bis es da war. Und ich war so geflasht davon, von dieser Welt auch, die ja in so drei Teile eingeteilt war, so Eis, Gras, Wüste ungefähr. Und ich fand es einfach toll und ich fand es gleichzeitig groß, aber auch irgendwie übersichtlich. Also du hast da deine Fraktion und weißt dann relativ schnell, was die so wollen und dass die sich so gegenüberstehen. Und dann, da hatten wir auch bei Drova drüber gesprochen, dieses System, wie du Fähigkeiten erlernst und die dann aufeinander aufbauen und sowas. Und das hat, finde ich, wirklich so ein richtig schönes Gefühl von, du wirst irgendwie mächtiger und fähiger in dieser Welt. Und das ist so ein, ich finde es angenehm, dass das nicht nur über bessere Ausrüstung dargestellt wird, dass du auf einmal irgendwie schwere Rüstung, Panzerrüstung und sowas trägst, sondern eben auch durch so Fähigkeiten und die Verbindungen, die du knüpfst und die Quests, die du machst und dann eben bei Leuten besser stehst oder schlechter, je nachdem. Und das ist so ein schönes Gefühl von Fortschritt im Spiel. Ich habe richtig Bock, Gothic Remake jetzt zu spielen. Tu es. Einfach mal wieder so eine gute Fantasy-Welt.
Ja.
Wie viel kostet das? 50 Euro. Günstiger als immer noch Resident Evil. Was ist es? 9? Oder das neue James-Bond-Spiel? Ist alles teurer.
Ja.
Maybe dann einfach Gothic eine Chance geben.
Maybe einfach Gothic eine Chance geben, ja, genau. Einfach mal, weiß ich nicht, 40 Stunden reinstecken oder so. Das ist, glaube ich, so ein 40-Stunden-Spiel. Um und bei. Ja.
Ja.
Ja. Mir ist mal ein bisschen mehr, weil ich immer, das ist auch so ein Ritual, immer wenn ich Gothic spiele, mache ich alle Quests, die man machen kann, bis man in ein Lager aufgenommen wird. So, um halt einfach zu maxen. Und dann mache ich immer einen Speicherstand und von dem aus spiele ich es dann dreimal durch. So, mit jedem Lager einmal. So.
Wow, okay. Nee, ich habe auch mich mit allen angefreundet. Aber ich habe natürlich immer die Orks fertig gemacht.
Klar.
Und auch, als ich noch viel zu schwach war, die immer so mit Pfeil und Bogen einen rausgelockt in irgendeine Höhle, wo die dann von dem Monster getötet wurden und sowas.
Ja.
Good times einfach. Gewusst good times.
Wie. Good times, ja, auf jeden Fall.
Aber ist die Geschichte gleich und die Quests und die Charaktere?
Ja, also es ist ein bisschen, teilweise ein bisschen anders verknüpft, die Quests. Natürlich ein paar mehr Dialoge vielleicht manchmal dabei. Manchmal gibt es so ein paar Zwischenschritte, die es halt vorher nicht gab. Also zum Beispiel im Original lernst du erst relativ spät, dass so dieses Vierergespann gibt aus Gorn, Lester, Diego und Milton, die vier Homies, so die unterschiedlichen Lager noch angehören in der Barriere. Das lernst du relativ spät, dass die so eine Gemeinschaft haben. Und zum Beispiel jetzt lernst du das relativ früh schon im zweiten Kapitel, dass sie irgendwie befreundet sind. So. Also da gibt es so eine kleine, also keine Quest, aber so eine Abzweigung in der Quest, wo du das eben herausfindest. So. Also es gibt schon, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen, die SpielerInnenführung wurde so ein bisschen gestreamlined, ein bisschen logischer gemacht. So. Mhm. Und genau. Aber an sich ist es das gleiche, ja. Die Story ist die gleiche. Genau. Ja. Kommen wir zu etwas. Und nun etwas völlig anderem.
Ja, aber
oh, okay.
Als du davon erzählt hast, dass du dich, ich will jetzt nicht verlaufen sagen, ne? Aber so ein bisschen, es war herausfordernder, sich zu orientieren. Da musste ich an dieses Spiel hier denken. TR49 von Inkel. Du hast zuletzt Highland Song von denen vorgestellt, die haben Overboard gemacht vor 11 Jahren oder so, haben die 80 Days gemacht. Die wissen, was sie tun. Und jetzt haben sie mit TR49 ein Rätselspiel rausgebracht, wo ich genau dieses Gefühl hatte von irgendwie bin ich kurz davor, mich in den ganzen Links und Verweisen und Texten zu verlieren und weiß nicht mehr, wann ich wo abgebogen bin. Und ich weiß noch, irgendwo war noch eine Abzweigung, die ich hätte nehmen können, aber ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkomme. So. Man bedient eine Codebreaker-Maschine aus dem Zweiten Weltkrieg, die halt die chiffrierten Befehle der Deutschen übersetzen sollte. Und wir sind Abby und wir sind in einem Keller mit dieser Maschine und über Funk redet ein Mann mit uns. Keine Ahnung, wer das ist, keine Ahnung warum, wie wir da hingekommen sind. No idea. Und das macht nochmal dieses Geheimnisvolle aus, diese Welt, in der man ist, die irgendwie Bezug zu unserer Welt hat, aber man weiß nicht, zu welchem Grad? Ist es einfach eine alternative Geschichtserzählung? Ist es irgendwas Übernatürliches? Das bleibt unklar lange. Und wir müssen halt den Inhalt dieser Maschine katalogisieren. Denn Cecil, der diese Maschine erfunden hat, hat die mit Büchern gefüttert, mit wissenschaftlichen Texten, mit Rezensionen, mit Fiktion. Und er, seine Frau und seine Tochter haben dann zu jedem Text auch noch Notizen hinterlegt, die uns helfen, den Kontext zu verstehen. Und wir müssen nicht nur den Kontext verstehen, sondern eben auch das System, mit dem diese Texte dort sortiert worden sind.
Aha.
Und wir wissen, wir sind irgendwann nach dem Krieg, nach den 60ern auch, ich glaube sogar nach den 90ern, weil die Notizen sind auch wiederum datiert. Und wir wissen, dass wir in einer Krypta in der Manchester Kathedrale sind. Also wir sind irgendwo in Großbritannien. Und es hat alles so Alan Turing-Vibes, selbstverständlich. Und aus diesen Notizen, die Cecil, seine Frau und seine Tochter zu den Texten hinterlegt haben, müssen wir uns die Codes erschließen. Und ein Eintrag besteht halt aus einem Zitat aus diesem Buch oder Heft, dann diesen besagten Notizen und dann hat es einen Code. Und der besteht aus zwei Buchstaben und zwei Zahlen, ne, so wie TR49. Meist sind das die Initialien des Autors und dann das Erscheinungsjahr. Oder es gibt so ein Academialists Journal, da ist es dann A, J und dann die Jahreszahl, in der das Heft erschienen ist. Und aus den Notizen, die es da gibt, müssen wir uns dann weitere Codes ableiten. Das heißt, manchmal steht da, ja, hier geht es jetzt das um das und das Buch. Das war sein erstes Werk, 2 Jahre vor seinem Tod erschien sein letztes Buch. Und dann musst du irgendwo dir gemerkt haben, wo der Tod des Autors besprochen wurde. Und dann rechnest du zurück und dann weißt du, okay, dann ist wahrscheinlich unter den Initialien und 2 Jahre vor seinem Tod in dem Jahr das Buch erschienen. Dann musst du dir den Code hat eingeben und in dir erschließen. Irgendwann spricht diese Maschine aber mit dir oder vielleicht ist es auch Cecil. Ist ja irgendwie in dieser Maschine drin, man weiß es nicht genau und er spricht halt in Code zu uns. Und um weiterzukommen, müssen wir auch dieses Rätsel entziffern und der Hinweis lautet: There's something dangerous down here with me, a minotaur in a maze. Und Maze ist groß geschrieben. Die Lösung lautet also MA23. Quasi Maze. Und damit kommst du dann weiter, kommst zu einem neuen Eintrag. Und immer wenn man einen neuen Eintrag findet, holt Abby ihr kleines, so dieses Klappheftding raus. Klemmbrett, meine Güte. Schreibt da dann handschriftlich den Titel rein. Und oben sind dann so als, ja, wie so eine alte Signatur in der Bibliothek. Weißt du, wenn du was beschriftest, aber das so gestanzt wird, so sieht es aus. Und dann musst du halt den Titel mit der Signatur matchen und dann wird es quasi in, ja, nicht mehr in ihrer Handschrift, sondern in so einer, weiß ich nicht, Areal, whatever, dargestellt. Und dann weißt du, okay, das ist richtig und erst dann kannst du auch den Text lesen und meistens sind so Buchstaben vertauscht und du musst so ein bisschen raten, worum es geht, um den Code zu finden. Und mich hat das alles sehr an Aurora Hills Chapter 1 erinnert, das ich ja vorgestellt hatte, was ja auch so ein Rätselspiel ist. Und da ist im März, jetzt vor 3 Monaten tatsächlich, ein zweites Kapitel erschienen. Wir hatten ja befürchtet, dass da nie wieder was kommt, weil einfach keine Infos zu finden waren. Und es ist sogar ein drittes Kapitel in Entwicklung gerade. Also auch da für Rätselfans wieder viel zu tun. Und TR49 ist so ein Spiel, das man spielt, wenn man sich clever fühlen will. Wie jedes Rätselspiel vielleicht. Und es ist so ein, man erschließt sich ein System, das es schon gibt. Und das ist, finde ich, immer ich finde, das macht wahnsinnig viel Spaß. Irgendwie kam gerade noch so ein Gedankenblitz, irgendeine Erinnerung an irgendein anderes Spiel, wo das nur so angeteasert wird. Und hier ist es halt nur das. Ich weiß nicht, welches Spiel das war. Ist auch egal. Und es ist so ein bisschen wie in den Kopf einer Person gucken, die sich dieses System ausgedacht hat. Wie sortiert diese Person Informationen? Und ich weiß nicht, ob du Obsidian kennst. Das ist so ein Programm im Grunde zum Sortieren von Notizen, von Ideen.
Ja.
Und diese Notizen werden dann miteinander verbunden und du stellst Links her, sowohl die, die man anklicken kann, als auch die, die man sich denkt und aus denen man sich dann ein Argument formt. Und das hier ist eigentlich genau das. So, du siehst das ja alles, aber du hast nicht auf alles Zugriff und du musst dich quasi von einem Eintrag zum nächsten hangeln.
Mhm.
Und irgendwo hast du dann mal so zwei Namen, die genannt werden. Und dann weißt du, okay, hier ist noch ein anderer Autor oder eine Autorin. Und ich muss mal deren Initialien eingeben, aber ich habe noch keine Jahreszahl dafür. Und dann musst du so in beide Richtungen weitersuchen. Und es wird zum Glück alles notiert. Also Abby hat auch viele, für jede Person, die genannt wird, hat sie eine Akte. Und ich finde, das ist so schwierig ist an diesem Spiel, noch schwieriger als diese Rätsel zu lösen, ist es, das im Kopf zusammenzuhalten und sich daran zu erinnern, wie das aufgebaut ist und wie du von einem Eintrag zum nächsten gekommen bist und was noch offen ist. Und das finde ich herausfordernd, aber gut irgendwie. Das ist so richtig, so ein richtiger Brain-Teaser.
Aha.
Wir spielen ja im Lost Levels Discord Password, eigentlich nur zu dritt.
Aha.
Vollkommen underrated und auch da hat man so dieses Brain-Teaser-Gefühl, dass du irgendwie nachdenken musst und so ein bisschen um die Ecke denken musst und manchmal ist es aber dann doch das Offensichtliche und man probiert so ein bisschen rum und das ist einfach TR49.
Mhm.
Und es macht richtig viel Spaß und ich weiß aber nicht, was das Ziel ist. Also doch, das Ziel ist, wir müssen ein bestimmtes Buch finden. Warum? Keine Ahnung. Was generell da abgeht, wieso wir in diesem Keller sind und wieso Abby nie fragt, warum sie da ist und wie sie da rauskommt.
Mhm.
Keine Ahnung. Es geht, also das, was Cecil sich so notiert hat und die Bücher, die er katalogisiert hat, da geht es darum, die Wahrheit zu finden und die Realität zu entlarven, hinter den Vorhang zu schauen. Es geht um das Universum und generell so philosophische Ideen. Also da ist man auch nah an Esoterik, finde ich.
Ja.
In dem Trailer sind so Bücher, die quasi diesen typischen Penguin-Style haben. Warte mal, ich habe die ja hier. So. Ne?
Ja.
Oben ein Bild und dann so in Orange Penguin Classics, so dieses Format irgendwie. Und ich weiß nicht, ob das echte AutorInnen sind, echte Ideen. Ich habe mir auch noch nicht die Mühe gemacht, das rauszufinden, weil ich finde, das nimmt so ein bisschen vom Mysterium. Ich will lieber gar keine Ahnung haben und gucken, wohin mich das Spiel führt und welche Lösung mir das Spiel am Ende anbietet oder worauf ich überhaupt komme.
Mhm.
Und dann gucke ich, ob es da in Anführungszeichen echte Verknüpfungen gibt.
Mhm.
Aber ich will mich so richtig verlieren in dieser Welt. Ja, es hat auch ein bisschen Fallout-Vibes, weil du halt in diesem Keller mit dieser Maschine bist. Das ist so ein bisschen wie dieses Ding am Handgelenk zu bedienen.
Ja, der Pip-Boy, glaube ich, ja.
Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. TR49 kam jetzt Anfang des Jahres raus. Ist ein tolles Spiel.
Mhm. Ja, vor allem auch mal wieder so der klassische Inkeltrick. Halt eine wirklich spannende, gute Story in irgendwie so ein spielerisches Korsett zu verpacken, das, wie soll ich sagen, das sowohl auf der reinen Gameplay-Ebene funktioniert, oder in dem Fall zu funktionieren scheint, ich habe es ja nicht gespielt, aber halt auch also das Spielerische, was du tust, die Verben auch eine Verknüpfung mit der Story haben. Ergibt das irgendwie Sinn? Also weil zum Beispiel bei Expelled, was ich ja irgendwie, und Overboard, das sind ja so zwei Spiele, wo du ja so ein bisschen unreliable Narrator hast und irgendwie zwischen verschiedenen Ereignissen hin und her switcht und dann feststellst, okay, es war doch gar nicht so, als ob es irgendwie gewesen ist. Und das wird ja dann auch so durch diese Scherenschnitte erzählt. Genau, bei Heaven's Vault ja zum Beispiel, da ist ja sowieso Sprache irgendwie ganz, ganz zentral und damit ja auch irgendwie die Geschichten in dieser Sprache erzählt werden. Da musst du ja dann irgendwie eine fremde Sprache, eine außerirdische Sprache entziffern. Genau, also finde ich spannend, wie Inkel eigentlich immer so Sprache als zentrales Element, sowohl was die Story angeht, als auch was das Gameplay angeht, in seine Spiele mit reinnimmt. Also es sind halt narrative Spiele, die aber auch ein sehr eigenes, ausgefuchstes Gameplay haben. So. Ja.
Ja, das. Und es geht halt immer darum, ich glaube, das ist das, was du meinst. Du bist in der Geschichte einem Rätsel auf der Spur.
Ja.
Und du löst das, indem du Rätsel löst. Mhm. So. Was ich auch spannend finde, ist, dass sie auf der Steam-Seite die Inspiration nennen. Root Trees Are Dead.
Mhm.
Sehe ich total. Haben wir ja auch hier vorgestellt. Ganz tolles Spiel. Return of the Obra Dinn.
Mhm.
Ergibt Sinn. Type Help, Her Story. Und dann auch so Audio-Drama-Inspiration, The Magnus Archives und AS Paradoxica.
Mhm.
Kenne ich nicht, habe ich nicht gespielt. Aber ich finde es irgendwie, klar, es ist auch vermarktungstechnisch schlau zu sagen, hey, dir gefällt das, dann gefällt dir unser Spiel bestimmt auch.
Ja.
Aber auch irgendwie, also, wir reden ja viel über, wie jetzt bei Black Jacket, über Genres, die sich so ein bisschen verlaufen.
Mhm.
Und aber auch gerade so bei Detective-Spielen, wie man die irgendwie weiterführen kann, wie man auf Ideen aufbauen kann.
Mhm.
Und wenn sie hier schon so die Inspiration nennen, und ich finde, ich habe ja nun viele Rätselspiele gespielt und das ist schon nochmal so ein bisschen was Eigenes, aber man kann so ein bisschen sehen, wie es sich in diesen Kontext dieser Spiele einbetten lässt. Und es ist einfach so eine schöne Weiterführung von diesem Genre, zu gucken, was kannst du da noch alles rausholen? Und es muss nicht notwendigerweise irgendwie weitergehen, weil unendlicher Fortschritt ist eine Lüge einfach.
Mhm.
Aber es irgendwie anders zu machen und nochmal, Neuinterpretation ist auch so ein blödes Wort, aber einfach zu gucken, wie man was Neues reinwerfen kann.
Mhm.
Zum Beispiel jetzt so dieses Alan Turing-Ding und was dann dabei rauskommt und wie du es einfach adaptieren kannst, dieses System, um eine neue Geschichte auf eine neue Art und Weise zu erzählen. Wobei neu ja auch ein Wort ist, das hier einfach gar keinen Sinn ergibt, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Ja. Ja, schon toll.
Ja, definitiv. Ja, mein zweites Spiel hat eigentlich so gar keine wirkliche Geschichte. Also doch schon, aber das ist auf jeden Fall Gameplay First, das zweite Spiel. Und hat auch eine Connection so ein bisschen von der Idee her zum Gothic Remake, weil es handelt sich um As Thick as Thieves, kann man sehr gut sein TH üben bei diesem Spieltitel. Und zwar ist das ein Koop-Schleichspiel, entwickelt von Other Side Entertainment. Den Namen könnte man kennen, weil dahinter steckt Warren Spector. Der hat damals bei Looking Glass ganz viele, also war so prägend für Immersive Sims wie zum Beispiel System Shock oder eben auch Thief, oder wie es in Deutschland hieß, The Dark Project.
Und, ach, wirklich?
Ja. Ja, genau. Das hat einen ganz anderen Titel bekommen. Und hat, ich glaube, die letzten großen Spiele, die er gemacht hat, waren so aus der Epic Mickey-Reihe. Also ganz, ganz anderes Thema. So, ne? Und jetzt sind halt Other Side Entertainment zurück mit Thick as Thieves. Und das ist so ein bisschen so ein spiritueller Nachfolger von der Thief-Reihe, weil, also ohne die Thief-Reihe bis zum dritten Teil, bis zu Deadly Shadows, das waren so Peak-Schleichspiele einfach so. Und ohne diese Spiele, die ja irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er rauskamen, gäbe es, glaube ich, ganz viele Schleichspiele heutzutage nicht. So diese Mechaniken, sich irgendwie, ja, in der Dunkelheit zu halten und diese unterschiedlichen Hilfsmittel, die man dafür hat, um dann eben, ja, Wachen abzulenken und irgendwie sich fortzubewegen, immersive Sim-mäßig einfach hat, ne? Einfach die Systeme der Spielwelt aktiv nutzen zu können, um durch die Spielwelt sich zu bewegen und sie zu beeinflussen und zu seinem Ziel zu kommen.
Also quasi Thief ist gegangen, damit Dishonored rennen konnte.
So ungefähr, genau, mhm. Ja, genau. Und ja, wer erinnert sich nicht an die Kletterpfeile und die Wasserpfeile aus Thief zum Beispiel? Hervorragende Tools. Genau, und die Reihe ist ja quasi mehr oder weniger tot, die Thief-Reihe. Da kommt ja nicht mehr wirklich was. Obwohl jetzt auch gerade frisch ein Thief 1 Remake angekündigt wurde, auch. Von Night Dive Studios entwickelt.
Gab es davon nicht schon ein Remake 2014?
Ja, das war, darüber reden wir aber nicht.
Ich fand das mega gut. Ich habe das wirklich mehrmals durchgespielt, ja.
Okay, ich fand das ganz, ganz furchtbar. Ich fand es leider gar nicht so thiefy. Das letzte Thief war für mich Deadly Shadows. Genau, aber anyway, das ist jetzt sozusagen ein bisschen so der spirituelle Nachfolger. Man spielt oder man kann nicht nur einen Dieb, sondern zwei Diebinnen spielen, weil es ist ja Koop möglich. Man kann es aber auch solo spielen. Und die Story ist halt bis jetzt, ich habe jetzt 3 Missionen gespielt, es gibt insgesamt 16, also 16 Contracts. Ne? Also Missionen gibt es mehrere, weil man es ja eigentlich unendlich spielen kann, dadurch, dass die Konfiguration in den verschiedenen Maps sich immer so ein bisschen ändert, aber ich greife vor. Also man spielt einen Dieb namens, nee, hat gar keinen Namen. So, man spielt einen Dieb in Kilcairn. Kilcairn ist so eine, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts, soll eine schottische Stadt sein, weil alle reden dort mit einem schottischen Akzent. Ist ein großer Handelsumschlagsplatz irgendwie von Asien und den Amerikas. Viel so alter Adel und neues Geld irgendwie. Also ideale Voraussetzungen eben für eine reiche Beute für Diebe und Diebinnen. Und auch da natürlich so ein bisschen, wie du schon sagtest, das Honored-Vibe, weil auch so ein bisschen steampunky ist. Es gibt auch so mechanische Contraptions, so als Fallen. Gibt aber auch Magie, ist auch mit dabei. Also, ne? Einfach so diese Kombination. Und man möchte Mitglied der Diebesgilde werden von Kilcairn. Und dafür muss man dann den sogenannten Ventara-Diamanten aus dem Juwelierladen stehlen. Oder aus einem Juwelierladen, so ein bisschen als Initiationsritus. Und da lernt man eben so ein bisschen, wie das Spiel funktioniert und findet auch heraus, dass dieser Diamant natürlich nicht nur ein Diamant ist, sondern noch eine besondere Bedeutung hat, der irgendwie auch ins Land reingeschmuggelt wurde und schon das erste Mal irgendwo in Kalkutta aufgetaucht ist vor zig Jahrzehnten. Und witzigerweise wird dieser Diamant direkt auch zu einem Tool, das man immer einsetzt. Der ist nämlich, ja, wie gesagt, magisch und man kann dann durch die Wände bis zu einer bestimmten Entfernung fallen und Gegner sehen. Das ist so die Funktion dieses Diamanten für dich. So, und dieses Geheimnis in diesen Diamanten kann man eben auflösen. Innerhalb von, also es ist so eine Kampagne, die soll so ungefähr 4 Stunden gehen, so 16 sogenannte Contracts eben. Und diese Contracts sind immer so Aufgaben von der Diebesgilde selber, die sagen, hier, wir untersuchen jetzt die Diamanten, such doch mal die und die Notizen von der und der Person, um irgendwie mehr rauszufinden darüber. So die privaten Tagebücher von Person XY. Und genau, diese Contracts sind sozusagen eingebettet in die Missions. Und die Missions sind halt gibt es drei Missionstypen, wo dann zum Beispiel einmal musst du in so einen in einen Safe einbrechen und da was rausholen. Einmal musst du zum Beispiel eine bestimmte Art von oder 3 verschiedene Edelsteine finden, die auf der Map überall verteilt sind. Und genau. Diese Maps, es gibt am Anfang gesagt nur 2, die Constabulary, also so ein bisschen das Polizeihauptquartier, sag ich mal, und das Alway Manor, wo halt so eine alte Adelsfamilie wohnt, so 3 Schwestern, die Alway-Schwestern, der Klassiker, genau. Und diese Missionen kann man dann, wie gesagt, solo oder im Koop spielen, zu zweit, entweder über Matchmaking oder halt irgendwie mit Friends, das geht auch. Ich habe es solo gespielt, die ersten 3 Missionen. Genau, und ja, sobald du halt dann in diese Karte reinstartest, musst du erstmal natürlich einen Weg finden in diese Gebäude rein, weil es eben schon eine Imsim ist, kannst du natürlich verschiedenste Wege finden, da reinzukommen. Als also in Contract 8, glaube ich, schaltest du irgendwie den zweiten Charakter frei, der so ein bisschen dessen Spezialfähigkeit ist so ein bisschen so Maskerade, also kann sich ein bisschen tarnen und wird dann nicht so erkannt von den Gegnern. Der erste Charakter ist so eine Diebin, die hat so eine Zipwire, nennt sich das, einfach so eine Enterhakenkanone, mehr oder weniger. Mhm. Wo du halt dann einfach noch ein bisschen Möglichkeiten hast, dich fortzubewegen, weil das Spiel auch sehr vertikal ist. Also du kannst dich, es gibt in jedem dieser Karten gibt es natürlich, ich glaube, bis zu 3 oder 4 Stockwerke, wo du halt eben über Treppen hinkommst oder über Geheimwege oder irgendwie, ja, über die Außenfassade vielleicht auch, weil du kannst dann auch jedes Fenster öffnen und jede Tür, die natürlich in diesem Gebäude sind. Genau, und später kannst du auch noch dann, also du musst natürlich Loot sammeln während dieser Missionen und das kannst du dann austauschen indem du verschiedene Tools oder Cosmetics, also kosmetisches, Hüte, Brillen, was auch immer freischaltest oder eben Tools wie zum Beispiel die sogenannte Pickpocket Fairy. Damit kannst du dann eben Gegnern, wenn sie irgendwelche Schlüssel haben oder so, kannst du dir dann klauen. Oder du kannst damit auch Schalter irgendwie, also Lichtschalter zum Beispiel betätigen. So. Mhm. Und genau, was natürlich wichtig ist, Stichwort Lichtschalter, ist, dass du dich möglichst viel im Schatten aufhalten sollst und möglichst wenig Geräusche machen sollst natürlich, ne, offensichtlich. Und dafür gibt es eben dann unten in der Mitte im Bildschirm gibt es so einen Diamanten, der anzeigt, wie sehr du im Licht bist und auch wie viel Geräusche du machst. So, also dass du ein bisschen selber abschätzen kannst, wie gut bin ich sichtbar, ist irgendwie der Schleichweg frei oder werde ich irgendwie entdeckt. Du kannst aber natürlich dann auch alle, wie also Lichtschalter betätigen, du kannst Fackeln und sowas natürlich ausmachen. Du kannst auch Gegner ablenken mit so Flaschenwürfen oder indem du irgendwie Grammophone anstellst, die da so rumstehen, kannst du auch Gegner ablenken. Es gibt so neben den normalen Wachen, gibt es auch noch die sogenannten Hornstables. Das sind so Geister von Wachen, ja, Untote, die durch die Gegend schweben. Und das Besondere daran ist halt, die können durch Wände gehen. Das heißt, wenn die irgendwas hören, müssen sie nicht erst eine Tür finden, sondern fliegen halt direkt auf dich zu, so ungefähr. Also da musst du dann auch irgendwie gucken, dass du das die Aufmerksamkeit managst. Und was ich auch so ein bisschen spannend fand, ist, dass du, jede Mission hat ein Zeitlimit. Also du hast 45 Minuten Zeit, um diese Mission zu erledigen. Was, finde ich, ganz cool ist, weil sonst kommt man halt, also oder ich zumindest, komme dann immer so gerne ins Überplanen. Dass ich halt sage, okay, ich habe hier diesen Zugang, ich habe hier meine interaktive Karte, wo ich quasi sehen kann, wo ich bin, wo vielleicht, wenn ich schon mal irgendwie näher gekommen bin, wo dann irgendwie Hinweise sind. Also du kannst auch ganz viel so Schriftstücke aufsammeln, wo dann zum Beispiel steht, okay, der Diamant ist auf dieser Mission im Westflügel auf dem zweiten Stock. Oder hier, da gibt es irgendwie einen geheimen Raum in dem und dem Schlafzimmer. Da musst du irgendwie so eine Büste umlegen. So. Und das siehst du zum Beispiel auf der Karte auch eingezeichnet, wenn du halt schon mal nah genug dran warst an diesen Hinweisen. Und genau, das heißt, ich komme immer so ins Überplanen. So, weil ich natürlich den perfekten Run haben möchte im Idealfall. Und dadurch, dass du eben dieses Zeitlimit hast, musst du halt einfach ein bisschen haushalten mit deiner Planungszeit. Du musst halt auch ins Tun kommen. So, du kannst halt nicht irgendwie eine halbe Stunde lang nur planen, sondern du musst halt wirklich dich fortbewegen. Du hast so einen gewissen Druck im Hintergrund. Und das finde ich eigentlich ganz cool, so. Weil halt auch, also es zwingt dich halt auch so, keine Ahnung, man kann natürlich eine halbe Stunde irgendwo in einem Schatten warten und überlegen, okay, ich kenne die Route in- und auswendig von der Wache jetzt. Jetzt die nächste Runde mache ich es bestimmt. Passe ich den richtigen Moment ab und laufe vorbei. So. Aber einfach mal machen. So, ne? Das kommt bei so Schleichspielen oft so ein bisschen zu kurz, also bei mir zumindest, oder ich schaffe es oft nicht, weißt du, dann irgendwie auch mal loszulegen. So.
Ja, auch, also das ist wie, als wir Dark Souls zu Bloodborne und so gespielt haben.
Ja, immer so Millimeter für Millimeter nach vorne und dann doch lieber nochmal zurück in die bekannten Gebiete und so, ne? Ja.
Ja.
Und
aber was heißt denn perfekter Run? Dass man nicht entdeckt wird oder dass man alle tötet oder gibt es noch andere Gegenstände, die man dann looten kann quasi?
Genau, also du kannst halt hochleveln so und damit schaltest du dann eben neue Items frei und neue Cosmetics und so. Und natürlich, wenn du mehr Loot einsammelst zum Beispiel, dann bekommst du natürlich mehr Erfahrungspunkte auch, So. Mhm. Ich glaube, du kommst auch mehr Erfahrungspunkte, wenn du halt weniger gesehen wirst oder du kannst K.O. gehen, aber du respawnst dann halt. Also wenn du halt von in der Wache erledigt wirst, dann respawnst du halt irgendwo. So. Also die Mission ist dann nicht gescheitert. Und das wirkt sich dann, glaube ich, auch auf die Erfahrungspunkte aus. Und vor allem, du kannst halt, also es gibt so sogenannte Stashes unterwegs, also so glühende, wie sagt man, Risse in der Wand, wo du halt alles, was du bis jetzt eingesammelt hast, in dein Thieves Den zurückschicken kannst. So. Weil sonst, wenn du nämlich halt K.O. gehst, ist es halt weg.
Ja.
So. Und da kann man halt irgendwie optimieren. Das heißt, da kann man halt so versuchen, das zu perfektionieren, so ein Run. So, ne? Und manchmal ist es aber halt einfach besser, schneller, effizienter durchzulaufen. So. Und genau. Es hat so einen sehr eigenen Comic-Vibe, also so gar nicht wie Thief oder so. Ne? Es ist halt schon sehr, sehr, sehr Comic-mäßig. Es ist noch relativ, was die Features angeht, noch relativ dünn, auch so was die Items angeht. Das glaube ich irgendwie, also du hast halt diesen Charakter-Skill, eben das Zipwire im Fall des ersten Charakters. Dann hast du Rauchbomben und dann eben so drei von diesen Fairies. Und das war es halt so. Mehr Sachen hast du nicht. Und du hast bis jetzt auch eben nur diese zwei Gegnertypen, die halt rumlaufen. Du hast dann noch so Scheinwerfer-Turrets, also Scheinwerfer-Türme, die sich so drehen, die du ausschalten kannst. So eine bestimmte Anzahl von, also es gibt auch bestimmte Fallen, die du auslöst, so über so Bodenplatten, dass dann zum Beispiel irgendwelche Pfeilschusstürme ausgelöst werden, die halt dich irgendwie verletzen können. Aber an und für sich ist es halt noch relativ eingeschränkt, was das Spiel so bietet. Du hast auch diese zwei Karten eben nur. Und natürlich, weil du hast halt irgendwie 16 Contracts, die du erledigen musst, um die Story zu Ende zu bringen. Und das wechselt immer wieder zwischen diesen beiden Karten hin und her, so, ne? Und Gegenargument dafür ist aber, dieses Spiel kostet 5 Euro. So.
Ja.
Also es ist extrem günstig, so dafür, dass du, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte nicht unbedingt zwangsweise der Story folgen, sondern möchte einfach so ein bisschen koopen und vielleicht auch auf einen höheren Schwierigkeitsgrad und eben mich selber so herausfordern und dann irgendwie vielleicht mit anderen Leuten zusammen das auch spielen. Hervorragender Bang for the Buck, würde ich sagen.
Ja.
Es ist auch immer wieder, man merkt so in den Ankündigungen von den Updates, von den EntwicklerInnen, merkt man so, ja, sie bekommen wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Feedback. Bitte mehr Features, bitte mehr Items, bitte mehr Cosmetics, Karten, was auch immer. Aber sie sagen so, ja, nach dem Motto, das Beste, was wir momentan tun können, ist zum Beispiel halt die verschiedenen Schwierigkeitsgrade so ein bisschen tweaken und tunen. Dass man sagt, okay, wenn man den höchsten Schwierigkeitsgrad hat, macht man einfach halt so, ändert man so ein bisschen die Dynamik im Spiel, dass man eben nicht so von einem sicheren Ort in einen unsicheren Ort zu einem sicheren Ort, dass man nicht diese Schnaufpausen hat, sondern wirklich immer konstant irgendwie konstante Anspannung sozusagen hat, dass man einfach mehr Herausforderung halt drin hat. Und das ist so, wie die EntwicklerInnen zumindest meinen, dass das, wo sie halt einfach auch aufwandsarm sagen können, okay, hier können wir schnell tweaken, damit das ein bisschen frischer bleibt, das Ganze. Aber ich verstehe schon auch, dass da sich die Leute ein bisschen mehr wünschen, was man so machen kann. Ich glaube auch gerade so, was die Fortbewegung in diesen Karten angeht, kann man, glaube ich, noch mehr machen. So. Aber ja, hey, ich meine, wie gesagt, 5 Euro, so, es wird aktiv entwickelt. Mal gucken, was noch kommt. Aber es ist eigentlich jetzt schon so storymäßig schon fertig. Also wer es jetzt schon spielen möchte, irgendwie sich die 4-5 Stunden da hinsetzen, kann das tun. Und ansonsten vielleicht einfach mal ein Auge drauf halten, weil ich glaube schon, dass da noch irgendwie Sachen nachgeschoben werden. Und ja, wie gesagt, ein cooler Mix einfach so aus so diesem Comic-Look, dann die Dishonored und Thief-Vibes damit drin. Diese Koop-Geschichte ist auch natürlich eine coole Idee, dass man sagt, man kann das zu zweit durchspielen, diese Karten. Genau.
Hat so ein bisschen was von Repo.
Ja.
Mit Thief und Dishonored verbunden dadurch.
Ja.
Also ist es auch so ein bisschen goofy? Es sieht einfach mega goofy aus. Auch so, wie sich alle bewegen.
So. Ja, schon. Es ist schon ein bisschen goofy, ja, das stimmt.
Also wenn, du musst das selber drin finden, den Witz.
Ja.
Aber also.
Ich meine, die Charakterdesigns zum Beispiel geben es so ein bisschen her, dass es halt goofy wirkt, ne? Diese,
ja,
so,
ja, das meine ich.
Diese tonnenförmigen Wachen und so. Aber die sollte man nicht unterschätzen. Also, wenn die einmal gesehen haben und wenn du nicht schnell genug irgendwie dann die Sichtlinie durchbrichst, dann bist du relativ schnell auch platt. So.
Ja.
Aber es ergibt ja auch Sinn. Du bist ja auch quasi kein Tank, du bist kein Kämpfer, du bist halt ein Dieb. So.
Ne? Das ist wahr.
Genau. Und du kannst auch quasi nicht, anders als zum Beispiel bei Thief, kannst du dich halt nicht wehren, außer durch, du kannst halt einen Takedown machen, wenn du hinter ihnen stehst und sie dich bemerkt haben. Klassiker. So. Genau. Ja. Das zu Thick as Thieves.
Cool.
Und
also es geht da auch, also es ist Online-Koop und dann entweder mit Freunden oder Fremden.
Genau.
Ja, ich halte mal einen Blick drauf weiter. Das ist, das klingt schon ziemlich gut, muss ich sagen.
Ja, mach das mal. Und also abgesehen davon, wenn du einen Fünfer übrig hast, können wir natürlich auch mal eine Runde Koop spielen. Das geht natürlich auch.
Na, einen Fünfer werde ich schon übrig haben.
Ja, kann man noch aus dem Budget rauskitzeln. Sehr gut. Ja, da wir dieses Mal keine Leckerlevels haben, wenn das Leute nicht gut finden, können sie sich beschweren im Discord. Link ist in den Shownotes und unter lostlevels.de oben rechts. Dann könnt ihr ins Feedback reinschreiben, kein Leckerlevels, kein Deal oder so ähnlich. Aber nichtsdestoweniger heißt es jetzt mal wieder, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann teilt diesen Podcast gerne mit den Leuten, die es interessieren könnte. Und vor allem ganz wichtig, lasst uns gerne bei Apple Podcasts auch Sterne oder vielleicht auch einen Textkommentar da. Das hilft enorm bei der Sichtbarkeit dieses Podcasts. Also wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr Apple Podcasts nutzt, natürlich auch nur, weil das geht natürlich auch nur, wenn man selber diese App benutzt, kann man auch Rezensionen verteilen. Aber ich glaube, wir haben eine relativ hohe Quote tatsächlich bei Apple Podcasts von unseren Plays. Genau, lasst uns gerne Bewertungen da, lasst uns Sterne da, wenn ihr mögt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne auf unserem YouTube-Kanal reinfolgen. youtube.com/lostlevels. Dort könnt ihr auch einen Daumen geben, die Glocke drücken, damit ihr quasi niemals ein Video verpasst, was natürlich auch gar nicht so schwer ist, weil wir haben nur ein Video alle zwei Wochen. Aber anyway, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr mögt. Und genau, auch gerne Feedback zum Thumbnail-Grind in den Kommentaren oder auch bei Discord.
Oh ja.
Gerne. es ist ein Prozess, aber ja, genau. Ansonsten findet ihr alle unsere Episoden auch auf lostlevels.de und auf Blue Sky sind wir unterwegs. Mehr oder weniger aktiv, eher weniger in letzter Zeit, aber trotzdem, wenn ihr reinfolgen wollt, @lostlevels.de. Christina, wo bist du im Netz unterwegs?
Fast überall unter @chrissykills.
Hervorragend. Zum Beispiel auf Steady bei deinem Newsletter.
Auf Steady, ja. Da habe ich jetzt wirklich noch mehr Bonussachen gemacht und neue Mitglieder bekommen.
So.
Und das letzte war, über Indie-Spiele, die mir so in Erinnerung geblieben sind in den letzten 10 Jahren. Card Shark ist nicht dabei, das hätte ich auch noch mit reintun sollen. Ich hatte noch eine viel längere Liste. Aber ja, also auch da Gaming-Inhalt plus anderes. YouTube ist YouTube, da probiere auch ich Thumbnails aus. Wo bin ich denn noch? Naja, Blue Sky und das war's, glaube ich.
Sehr gut. Ja, mich findet ihr im gesamten Netz unter Zanderbird, Zanderbird, wie der Vogel. Was ich auch noch in die Shownotes packen werde, natürlich Selbstwerbung, ist mein Spiegel-Artikel über das Gothic Remake. Da habe ich nämlich auch was geschrieben für Spiegel Online, mal wieder nach langer Pausenzeit. Und wo ihr ein Ohr drauf halten könntet, wenn ihr mögt. Und vor allem auch, wenn ihr keinen Spiegel Plus habt, weil natürlich ist dieser Artikel hinter der Paywall, dann könnt ihr auch mal bei dem Kollegen Dom Schott ein bisschen ein Ohr auf die Schienen halten. Denn ich werde auch bei Dom, ich weiß nicht, ob wenn dieser Podcast erscheint, ich schon gesprochen haben werde oder ob ich noch sprechen werde über das Gothic Remake. Also auch da gerne ein Ohr offen halten. Natürlich wie immer auch vielen Dank an Pete Lectro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter seinem Pen and Paper Rollenspielkanal mit Vorteil. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.